Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert
und ihrem KI-generierten digitalen Avatar. Was haben Digitalminister Carsten Wildberger, Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt, der Journalist Stefan Andreas Kestorf und Springer-Vorstandschefs Matthias Döpfner gemein? Sie alle haben kürzlich KI in ihren Reden und Artikeln verwendet. Was ist zeitgemäß? Und wann wird mit dem Einsatz von KI eine Grenze überschritten?
Tja, das wollen wir heute in der kommenden halben Stunde aufdröseln, ganz ohne KI, denn wie Sie wahrscheinlich schon an den kleinen Sprachfehlern dieser künstlich generierten Stimme gemerkt haben, der Einsatz von KI ist mit Vorsicht zu genießen. KI und Journalismus, das war in den vergangenen Monaten oft Thema hier bei uns in der Sendung. Dass Journalisten sich von KI bei der Recherche unterstützen lassen, ist eine Sache. Einen Artikel nicht mehr selbst zu verfassen, wiederum eine andere. Und genau das ist passiert. Der Journalist Stefan Andreas Kastorf hat ganze Meinungsartikel von einer KI verfassen lassen und musste dafür auch seinen Posten als Editor at Large beim Tagesspiegel räumen. Auch die Politik, damit beschäftigen wir uns gleich noch genauer. Namentlich Digitalminister Carsten Wildberger und Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt haben ebenfalls KI in Reden und Gastbeiträgen benutzt. Als Reaktion darauf veröffentlichte Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner wiederum einen komplett KI-generierten Weltleitartikel. Wie ist das alles einzuordnen? Das bespreche ich jetzt mit Mika Beuster, Bundesvorstand beim Deutschen Journalistenverband. Hallo, Herr Beuster.
Ich grüße Sie.
Wir haben, wie ich eben gerade schon geschildert habe, in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe an Fällen gesehen, in denen KI genutzt wurde, um journalistische Texte zu erstellen, ohne Kennzeichnung. Was bedeutet das aus Ihrer Perspektive für die Glaubwürdigkeit von Journalismus?
Das ist eine große Gefahr, wenn man das nicht kenntlich macht. Denn die Menschen erwarten ja, wenn sie Journalismus konsumieren, ob es jetzt zum Beispiel unser Beitrag hier ist, ob sie einen Zeitungsartikel lesen oder einen Fernsehbeitrag, dass das von Menschen gemacht ist, von Journalistinnen und Journalisten nach handwerklichen Kriterien und nicht, dass das irgendein Computer geschrieben hat. Und deswegen ist ganz klar, wenn man das nicht kennzeichnet, dann gerät das so ein bisschen in die Richtung Betrug am Publikum. Das muss schon wissen, mit was es zu tun hat. Und Glaubwürdigkeit ist die härteste Währung im Journalismus. Die muss man verteidigen.
Der Deutsche Journalistenverband fordert ja jetzt auch den Pressekodex zu erweitern, um eine Kennzeichnungspflicht von journalistischen Beiträgen, die mithilfe eben von KI erstellt worden sind. Was versprechen Sie sich davon?
Maximale Transparenz. Und das ist ja im Prinzip die Fortführung von dem, wie wir Journalistinnen und Journalisten seit jeher arbeiten. Wir machen deutlich, wo wir unsere Informationen herhaben, wie wir die Informationen einordnen. Also Transparenz ist unser Tagesgeschäft. Und selbstverständlich sagen wir dann auch, was für Werkzeug dabei benutzt wurde. Und das gilt für KI genauso. Wenn ich KI als Werkzeug bei der Recherche einsetze, spricht da erstmal überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Es gibt Beispiele, die zeigen, zum Beispiel die Panama Papers, wo gigantische Datensätze ausgewertet wurden. Das wäre ohne die Zuhilfenahme von automatisierten Programmen überhaupt gar nicht gegangen. Es ist also überhaupt nicht der Punkt, dass man KI nicht nutzen darf oder sollte. Ganz im Gegenteil, kann ein wertvolles Werkzeug sein für Journalistinnen oder Journalisten. Aber es muss kenntlich gemacht werden, gekennzeichnet werden, dass ich es benutzt habe. Und das ist im Prinzip nur die Fortführung der handwerklichen Regeln, die wir bislang hatten, ins digitale Zeitalter, nicht mehr und nicht weniger.
Kommen wir mal zu einem konkreten Fall zurück, und zwar zu dem von Stefan Andreas Kastorf, der seinen Posten ja auch als Editor at Large beim Tagesspiegel räumen musste, weil er eben KI verwendet hatte, ohne das zu kennzeichnen. Er selbst sagt, das wäre ein Riesenfehler gewesen. Dieser Rausschmiss, was sagen Sie, ist das die richtige Reaktion?
Also wie das Haus reagiert hat, das möchte ich nicht kommentieren, das ist Sache des Hauses. Es handelt sich zweifelsfrei und einem sehr verdienten und einen exzellenten Kollegen. Ob das jetzt die angemessene, in Anführungszeichen, Strafe war, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es um Strafen gehen muss, sondern es muss vielmehr darum gehen, dass wir damit reflektiert umgehen und Transparenz machen. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, derjenige, der jetzt mal einen Fehler macht in der Sache, dem muss sofort irgendwie der Kopf abgeschlagen werden. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es Kriterien gibt, dass wir gemeinsam in der Branche über Kriterien reden, die für alle gelten, und dass wir dann schon schauen, dass sie auch eingehalten werden. Das ist das Versprechen, was wir ans Publikum geben. Journalismus ist ja kein Selbstzweck. Wir machen das ja als gesellschaftlichen Auftrag. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und wir müssen schauen, dass wir dann auch die Glaubwürdigkeit erhalten. Aber ob der ein oder andere da jetzt entlassen werden muss, das ist so eine Debatte, die finde ich ehrlich gesagt befremdlich. Ist auch immer so ein bisschen deutsch, wenn man sagt, da hat jemand einen Fehler gemacht, da muss ihm jetzt irgendwie der Kopf abgehackt werden. Weiß ich nicht, ob das die Kategorien sind, in denen wir denken sollten. Mir geht es darum, einheitliche oder gute Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz und ein wirkvolles System, dass das auch eingehalten wird. Da wären wir schon viel weiter.
Was glauben Sie, was steckt denn dahinter, wenn KI in journalistischen Texten eingesetzt wird? Also ist das zum einen auch Bequemlichkeit oder ist das vielleicht eben auch das Ergebnis einer Branche unter Druck, in der man ja auch tatsächlich immer schneller und auch billiger Content produzieren muss oder soll? Das kann ja durchaus jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die ziemlich weit oben an der Spitze sitzen, aber vielleicht die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen oder gerade auch freie Kolleginnen und Kollegen dazu verleiten, sich in Anführungszeichen Hilfe von der KI zu nutzen, oder?
Ja, absolut, dass beide Aussagen stimmen. Und es gibt aber auch Aufgaben, da kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass die ein Mensch machen sollte. Das Transkribieren eines Interviews zum Beispiel. Also das, was wir jetzt besprechen, mündlich zu verschriftlichen, das macht mittlerweile eine KI recht gut. Da jemanden hinzusetzen und das alles abzuhören und abzutippen, das hat ja schon fast was mit Quälerei zu tun. Und in der Zeit, die dadurch frei wird, können Journalistinnen und Journalisten ganz andere Dinge tun, für die sie eigentlich ausgebildet worden sind, nämlich kontextualisieren, einordnen, nachfragen, recherchieren, übersetzen, also die Dinge, in denen wir eigentlich gut sind. Also KI ist ein wirkmächtiges Werkzeug, um Journalismus auch besser zu machen. Auf der anderen Seite stimmt es vollkommen, unter Zeitdruck kann sich der eine oder andere verleitet fühlen zu sagen, dann lasse ich meine Kolumne heute von der KI schreiben, ich habe gerade keine Zeit dafür. Und das wäre fatal, weil die Menschen müssen wissen, wenn Journalismus draufsteht, muss auch Journalismus drin sein. Und Journalismus ist grundsätzlich immer nicht von einer KI alleine generiert, sondern ein Mensch hat immer die Kontrolle über das Endprodukt und er muss auch mit seinem Namen oder sie muss auch mit ihrem Namen dafür stehen und bürgen, dem Publikum gegenüber.
Matthias Döpfner hat das in dieser Woche anders gemacht. Er hat in der Welt einen KI-generierten Artikel veröffentlicht, zwar gekennzeichnet, aber einen KI-Artikel. Und zwar als Reaktion auf die Depublizierung des Gastbeitrags von Thürings Ministerpräsident Mario Vogt, der ja ebenfalls auch KI benutzt hatte. Die Begründung ist, der Text solle zum Nachdenken anregen. Was sagen Sie? Hat er das?
Ich habe Herrn Döpfner gar nicht für so einen humorvollen Mensch gehalten, dass er selbst dafür sorgt, sich quasi selber in Frage zu stellen. Dann könnte man ja auch sagen, wenn eine KI in wenigen Sekunden seinen Leitartikel ersetzt, dann kann man ihn auch in wenigen Sekunden als Vorstandschef ersetzen. Das ging ja auch alles viel günstiger dann für den Konzern. Aber Spaß beiseite, er hat ja der ganzen Branche einen Bärendienst erwiesen. Und ich finde es gefährlich, wenn man damit so flapsig umgeht. Leitartikel sind meinungsbildende Beiträge im deutschen Journalismus. Man redet darüber, es wird im politischen Berlin und in der ganzen Republik im guten Fall drüber geredet, es soll gedankenanstoßend sein. Und wenn das nachher von der Maschine kommt und man nachher lachend sagt, ha, da seid ihr jetzt aber alle schön drauf reingefallen oder da habe ich es mir aber jetzt leicht gemacht. Das ist ein Arbeitsethos. Ich weiß nicht, ob da ein großer Konzernlenker in Deutschland für stehen sollte. Halte ich für flapsig und nicht wirklich hilfreich, den Beitrag von Herrn Döpfner da.
Mika Beuster vom Deutschen Journalistenverband über den Einsatz von KI in journalistischen Texten. Wie weit ist der Einsatz von KI in den Redaktionen bereits vorangeschritten? Korrektiv und das Magazin Journalist haben gerade dazu eine Umfrage am Laufen, an der Sie sich auch als Medienschaffende noch beteiligen können. Die Ergebnisse werde ich mir hier im Medienmagazin anschauen. KI durchdringt unsere ganze Gesellschaft und macht auch vor der Politik nicht Halt. Eine Zeitrecherche zeigt, dass Digitalminister Carsten Wildberger offenbar Reden und Texte von einer KI schreiben ließ. Auch Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt machte in einem Gastbeitrag für die FAZ von KI Gebrauch. Auch einige Reden sollen mithilfe von KI entstanden sein. Wie ist das zu bewerten? Das möchte ich jetzt mit Matthias Spielkamp besprechen, Mitgründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch, einer gemeinnützigen NGO in Berlin und Zürich, die sich dafür einsetzt, dass Algorithmen und künstliche Intelligenz den Menschen und der Demokratie zugutekommen. Hallo, Herr Spielkamp.
Hallo, Frau Sickert.
Fangen wir doch mal bei Carsten Wildberger an. Das Digitalministerium hat die Nutzung von KI in Reden verteidigt. Wir hören hier gleich nochmal die Sprecherin. von Minister Wildberger, Betty Kies heißt sie, und zwar gegenüber dem Heute-Journal.
Seit Jahrzehnten arbeiten Politiker mit Redenschreibern, Referaten, Beratern etc. zusammen. Und hat da jemals jemand gefragt, wie viel hat eigentlich der Redenschreiber an Anteil an einer Rede? KI wird hier auch als Werkzeug genutzt, aber als Werkzeug, das der Mensch führt. Das ist mir wichtig zu betonen.
Algorithm Watch hat untersucht, wie sich KI-Tools wie Chatbots auf die Demokratie auswirken könnten. Wie sehen Sie das, was da Betty Kies sagt?
Ich glaube, da steckt eben genau ein problematisches und fundamentales Missverständnis dahinter. Sie spricht ja von einem Werkzeug, das man nutzt und das ja die Ministerinnen und Minister auch schon früher ihre Reden nicht selber geschrieben haben. Das ist wohl weitestgehend richtig. Aber ein Werkzeug ist dann eben sowas wie Microsoft Word, ja, mit dem man das tippt. Und auch KI ist ein Werkzeug, das will ich wohl zugestehen, aber es hat einen ganz anderen Charakter. Was meine ich damit? Es übernimmt ja kognitive Aspekte dieser Arbeit. Das heißt, im Gegensatz zu eben einem Textverarbeitungsprogramm macht es eigenständige Vorschläge für Formulierungen. Und die kommen ja irgendwo her. Das heißt, die basieren ja auf dem Training des KI-Modells, was darunter liegt, und auf den Vorkehrungen bzw. Einstellungen, die die Unternehmen vornehmen, die diese KI-Werkzeuge anbieten. Und damit unterscheidet sich das vollständig von einem Redenschreiber oder einer Redenschreiberin.
Was sagt denn Ihre Untersuchung? Wie nutzen denn Regierungsmitglieder, Politikerinnen und Politiker, hochrangige Beamte und so weiter in Deutschland zumindest erst einmal Chatbots? KI ist ja durchaus ein weiter Begriff.
Man kann das leider nicht systematisch erheben, weil man eben die Politikerinnen und Politiker anfragen muss. Manche antworten dann nicht. Jetzt erfahren wir gerade sehr viel darüber, weil durch die Medienaufmerksamkeit natürlich ganz viele Medien und Journalistinnen und Journalisten nachfragen und man dann einfach sehr viel mehr erfährt darüber. Was wir gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Ministerien angefragt, bei denen wir eben vorher durch Medienberichterstattung gesehen haben, dass zum Beispiel Kanzler Merz oder eben auch Digitalminister Wildberger darüber gesprochen haben, dass sie KI selber nutzen. Und dann haben wir denen Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz geschickt und haben sie darum gebeten, uns doch bitte die Prompts zur Verfügung zu stellen, die bei dieser Nutzung verwendet wurden. Und dann haben halt beide geantwortet, dass das bei ihnen nicht passiert. Und das Interessantere, fand ich jedenfalls, war die Antwort des Digitalministeriums, weil die gesagt haben, obwohl Herr Wildberger eben in einem Interview meinte, er benutzt diese Chatbots bis zu 2 Stunden am Tag. Ja, aber als Minister tut er das nicht. Also in seinen Amtshandlungen kommt das nicht vor. Und das haben wir natürlich zu dem Zeitpunkt schon nicht wirklich geglaubt, weil man diese Unterscheidung ja nicht treffen kann. Aber man kann natürlich dann auch von außen das Gegenteil nicht beweisen.
Und jetzt ist ja eigentlich klar, die Lage sieht ganz anders aus. Also er hat ja offensichtlich eben doch KI benutzt, auch in seinem Alltag als Minister. Welche Risiken ergeben sich denn daraus, wenn politisches Personal KI einsetzt aus Ihrer Perspektive?
Wir haben uns verschiedene solche Chatbots angeschaut und haben eben solche, sagen wir mal, Fallstudien entwickelt, mit denen wir getestet haben, wie sowas denn in der Praxis aussehen könnte. Also zum Beispiel, man möchte ein Szenario erstellen dazu, wie man jetzt den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren kann, und haben dann eben verschiedene Prompts an verschiedene Modelle geschickt und geschaut, was dabei rauskommt. Und das eine ist, was sozusagen für alle KI-Modelle eigentlich immer gilt, ist, die haben bestimmte Eigenschaften. Das heißt, sie versuchen, Fragen immer zu beantworten, ob sie die entsprechenden Informationen haben oder nicht. Es spielt dabei keine Rolle. Das ist mal verglichen worden mit so einem etwas übereifrigen Praktikanten oder einer Praktikantin, die eigentlich wenig Ahnung hat von dem Thema, aber natürlich unbedingt auch eine Antwort geben muss. Und so agieren die auch. Und das führt dann manchmal dazu, dass zum Beispiel falsche Quellen erfunden werden, um das zu untermauern. Ja, und das Zweite ist, dass, was ich in dem Zusammenhang für besonders wichtig halte, ist, dass sie eben auf Schmeichelei setzen. Das heißt, sie unterstützen im Grunde genommen fast immer die Perspektive desjenigen oder derjenigen, die fragt. Und das kann dann zu solchen Verzerrungen führen, weil man im Grunde genommen in so einen Selbstverstärkungsloop kommt, bei dem wenig kritisch hinterfragt wird, sondern einfach immer nur bestätigt. Und wenn sich das dann über mehrere Ebenen fortsetzt, dann können da schon ganz schön starke Verzerrungen entstehen dabei.
Nun muss man aber ehrlicherweise auch sagen, so ein Digitalminister, der muss natürlich wissen, wieso die Entwicklung auch im Bereich KI vorangeht. Dann muss das doch auch selber nutzen. Gerade in so einem eng getakteten Politikbetrieb könnte ja KI auch durchaus vielleicht eine Erleichterung sein. Sehen Sie Bereiche, in denen es auch sinnvoll sein kann, auch in der Politik KI einzusetzen?
Auf jeden Fall. Wir sind überhaupt nicht gegen den Einsatz von KI in der Politik und ich würde hier jetzt auch einfach mal sagen, noch nicht mal dann, wenn damit Reden geschrieben oder eben Artikel verfasst werden sollen, aber dann muss man eben wirklich sich darüber im Klaren sein, wie man das benutzen sollte. Das heißt, man kann ja Vorkehrungen treffen dafür, um zu vermeiden, was ich eben beschrieben habe. Und daran scheint es im Moment eben leider noch zu hapern. Das Ergebnis, was wir jetzt sehen, das legt halt sehr nahe, dass Menschen einfach einen, sagen wir mal, mehr oder weniger schlichten Prompt in die Maschine reingegeben haben. Dann haben sie das Ergebnis genommen, einmal drüber gelesen und das halt weitergegeben, entweder als Rede oder als Beitrag. Und das ist einfach kein angemessener und qualifizierter Umgang mit diesen Tools. Das heißt, man kann die natürlich nutzen, um zum Beispiel kreative Ideen ein bisschen hin und her zu spielen und zu entwickeln. Man kann die auch für Recherchezwecke nutzen, wenn man dann im Verlauf eben zum Beispiel auch die selber so ein bisschen fordert, also auch andere zum Beispiel Perspektiven darzustellen und natürlich die Ergebnisse immer sehr, sehr genau überprüft. Das heißt, was wir eigentlich sehen hier ist, dass die Kompetenz gerade nicht ausreicht, um sinnvoll mit den Tools umzugehen. Wir ermutigen, dass sie das machen und ich hoffe sehr, dass diese Aufregung, die da jetzt als Ergebnis entstanden ist, dass die dazu beiträgt, dass die Qualifikation und das Wissen darum eben höher wird. Es hätte nur nicht dazu kommen sollen.
Matthias Spielkamp, Geschäftsführer von Algorithm Watch, über den Einsatz von KI in politischen Reden und Gastbeiträgen in Medien. Vielen Dank.
Gerne.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Die deutsche Medienbranche ist uneins über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus. Der Sprecher des Deutschen Presserats, Moritz Döbler, lehnt eine generelle Kennzeichnungspflicht für KI-Texte ab. Es sei sehr schwer zu definieren, ab wann ein Text ganz oder überwiegend KI-generiert sei. Redaktionen müssten immer sicherstellen, dass sie den Pressekodex einhalten, sagte Döbler gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur. Der Pressekodex verlangt keine Kennzeichnung für Texte oder Textbausteine, die mithilfe von KI erstellt wurden. Der Deutsche Journalistenverband DJV und die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion DJU fordern stattdessen eine Erweiterung des Pressekodex um eine Kennzeichnungspflicht von journalistischen Beiträgen, die mithilfe von KI entstanden sind. Grund dafür sind zahlreiche nicht gekennzeichnete KI-Texte aus den vergangenen Tagen. Wir haben heute ausführlich im Medienmagazin darüber berichtet. Das Reuters-Institut der Universität Oxford hat den Digital News Report 2026 veröffentlicht. Die deutsche Teilstudie des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg, unterstützt von ARD, ZDF und den Landesmedienanstalten, zeigt, das Internet ist die wichtigste Nachrichtenquelle der Deutschen. Besonders relevant sind soziale Medien. Bei den 18- bis 24-Jährigen nutzen 60% Nachrichten über Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube. KI-Chatbots spielen beim Nachrichtenkonsum dagegen bislang kaum eine Rolle. Nur 5% der Befragten informieren sich auf diesem Weg. Trotz der wachsenden Bedeutung digitaler Angebote bleiben klassische Medien wichtig. 59% nutzen das Fernsehen als Nachrichtenquelle, 34% das Radio und 17% gedruckte Zeitungen und Zeitschriften. Das Vertrauen in Medien bleibt stabil. 46% der Befragten sagen, dass sie den meisten Nachrichten in Deutschland vertrauen. Deutlich geringer fällt das Vertrauen in Nachrichten auf sozialen Medien und KI-generierte Inhalte aus. Beiden Quellen vertrauen lediglich 13%. Kein Social Media für Menschen unter 16. Das kündigte in dieser Woche der britische Premierminister Keir Starmer an. Zwar hätten soziale Medien für Kinder und Jugendliche auch Vorteile gebracht, dennoch, soziale Medien machen Kinder unglücklich, sagte Starmer und kündigte neben einem Social Media Verbot, Zitat, weltweit führende Maßnahmen im Bereich der Gaming- und Livestreaming-Plattformen in Großbritannien an. Fremde Erwachsene sollen demnach nicht mehr die Chatfunktion nutzen können, um in Kontakt mit Kindern zu kommen. Auch in Deutschland erarbeitet eine Expertenkommission aktuell Empfehlungen für konkrete Maßnahmen im Zusammenhang mit Social Media. Die Ergebnisse werden Ende Juni erwartet und sollen sich an Schulen, Eltern, Kitas und Ärztinnen und Ärzte richten. Wir werden berichten. Ohrringe, Armbänder, Gartentische, ein Schafsfell, Wein, Kunst, Lampen. Wo könnte ich unterwegs gewesen sein? Ihre erste Vermutung ist vielleicht Amazon oder irgendein anderer großer Online-Händler. Aber nein, das sind alles Beispiele aus dem Zeitshop des Zeitverlags. Verlage und Medienhäuser verdienen schon seit längerem ihr Geld nicht mehr nur mit Journalismus, sondern erschließen sich Nebengeschäfte, die dann den Journalismus stützen. Eben über solche Shops, Leserreisen, Veranstaltungen und vieles mehr. Solche Nebengeschäfte machen Verlage schon so seit 10, 15 Jahren. Nun gibt es aber neue Modelle der Nebengeschäfte, die in der Branche beobachtet und diskutiert werden. Michael Meyer hat sich damit beschäftigt und stellt sie uns vor. Hallo Michael.
Hallo.
Beim ersten Beispiel geht es um Produkttests und sogenannte Affiliate-Links. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Bild-Zeitung macht das und auch die Technikzeitschrift Chip. Also Vorbild sind mal wieder die USA. In Deutschland gibt es ja seit einigen Jahren den Kaufberater der Bild-Zeitung. Und die Idee dieser Rubrik, also hier werden Produkte gleich in der Redaktion selbst getestet und die Ergebnisse dann veröffentlicht. Ich habe mit Timo Lokeschat gesprochen. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Bild und Leiter der Testredaktion. Und Lokeschat sagt, dass die Bildredaktion sich die Idee von der New York Times abgeguckt hat. Dort testet man in der Rubrik Wirecutter bereits seit längerem Produkte. Und der Wirecutter war ursprünglich ein Start-up, das die Times 2016 übernommen hat.
New York Times testet komplett unabhängig, so wie wir, empfiehlt Produkte. Und wenn jemand ein Produkt kauft, dann erhalten sie eine kleine Provision, so wie wir auch. Und das wird auch ganz transparent kommuniziert. Das verstecken wir nicht, das versteckt auch die New York Times nicht. Irgendwo in Schriftgröße 1, hellgraue Schrift auf hellgrauem Hintergrund, sondern das steht bei uns und auch bei denen transparent über wirklich jedem Testbericht.
Ja, und die Bildredaktion betont, dass man jedes Produkt entweder selbst kaufe, an den Hersteller anschließend zurückschicke oder es für einen guten Zweck versteigere. Auf der Website der Bild kann man die bestbewerteten Produkte dann auch gleich bestellen, also entweder bei Amazon, bei Otto oder via Idealo, einem Vergleichsportal, das zu Axel Springer auch selbst gehört. Und solche Verkaufslinks nennen sich in der Branche Affiliate-Links. 5 Millionen Produkte hat die Bild so schon verkauft und die Provision liegt je nach Produktkategorie zwischen 1% und 20% des Verkaufspreises. Also Amazon selbst gibt eine Zahl von 1-10% an. Andere Firmen zahlen wohl aber teilweise noch mehr. Die Bildredaktion will diese Zahl nicht offiziell bestätigen. Aber in jedem Fall ist es ein einträgliches Zusatzgeschäft für den Springer Verlag.
Nun stelle ich mir das so vor, dass es ja durchaus ein sehr aufwendiges Unterfangen sein kann, Produkte zu testen. Warum machen Verlage wie Springer das überhaupt?
Naja, zum einen ist natürlich eine gute Nebeneinnahme, um sich so ein bisschen unabhängig vom Werbegeschäft zu machen. Das ist ja hier und da so ein bisschen volatil. Das ist
genau.
Ja nicht zu unterschätzen. Ne?
Und deswegen setzen ja auch Medienhäuser eigentlich auch schon auf mehr Abo-Modelle und eben jetzt scheinbar auch auf andere Vertriebswege.
Genau, ja. Und man erweitert dann sozusagen auch die Marke, also in dem Fall die Bild, um einen neuen Aspekt, also dass es dann eben nicht nur um Nachrichten und Promis geht, sondern auch um Lebenswelt, Freizeit, also so einen Mehrwert zu schaffen, wenn man so will. Und das ist eine Strategie, die man auch bei anderen Verlagen sieht, wenn sie sich auf anderen Feldern bewegen, also zum Beispiel auch bei Veranstalten auch Reisen oder Online-Shops, die dann eben zur jeweiligen Medienmarke passen.
Aber die Ergebnisse müssen dann ja auch wirklich verlässlich sein. Wie sieht es denn damit aus?
Also die Bild-Testredaktion sagt, sie testen nach bestem Wissen und Gewissen und auch unabhängig von irgendwelchen Industrieeinflüssen. Ich habe mal bei der Berliner Verbraucherzentrale nachgefragt und die haben mir aber nur schriftlich geantwortet und verweisen darauf, dass andere Testredaktionen wie Stiftung Warentest oder Ökotest eben keine von diesen sogenannten Affiliate-Links verwenden. Zu den Tests der Bild-Redaktion kann sich die Verbraucherzentrale zwar nicht detailliert äußern, antwortet aber, dass wenn die Bild sich der Versuchung irgendwelcher Einflüsse hingeben würde, dass dann auch, Zitat, entsprechende Schadensersatzklagen der weniger gut bewerteten Produkte nach sich ziehen könnte und außerdem würde die Marke, die man ja gerade so teuer aufbaut, ebenfalls Schaden nehmen. Mhm. Zitat Ende. Und von daher würden die Verbraucherschützer das eher ausschließen. Und noch einen Schritt weiter geht übrigens die Technikzeitschrift und Website Chip aus dem Boda Verlag. Dort wird nicht nur getestet, sondern da werden teilweise sogar eigens entwickelte Produkte angeboten, wie zum Beispiel so eigens entwickelte Software. Und die Leser können via Affiliate-Link dann das jeweilige Produkt kaufen, also auch eben ähnlich wie bei Springer. Und praktischerweise gehört diese Kette Cyberport, an die man da weitergeleitet wird, auch zum Boda Verlag. Also die ganzen Gewinne bleiben sozusagen in der Familie.
Hm. Kommen wir mal zum zweiten Beispiel, wie die Verlage Nebeneinnahmen erzielen. Die FAZ betreibt seit Anfang des Jahres einen Buchclub zusammen mit der Buchhandelskette Thalia, einer der größten der Branche. Wie funktioniert das?
Ja, es ist ganz interessant. In 4 Runden des FAZ Thalia Buchclubs gemeinsam lesen, werden in diesem Jahr neue Bücher vorgestellt. Also 2 Runden gab es schon. Das erste Buch war Trag das Feuer weiter, der französische französisch-marokkanischen Autorin Leila Slimani. Und soweit wie möglich gibt es auch Veranstaltungen mit den jeweiligen Autoren und Autorinnen. Und man muss dazu auch sagen, die Idee eines Buchclubs ist ja überhaupt nicht neu. Also schon der Bertelsmann Verlag hatte ja nach dem Krieg mit der Idee angefangen und stellte den Club aber dann 2015 ein. Und die Zeit zum Beispiel hat auch einen Buchclub. Und ich habe mal mit Jürgen Kaube gesprochen. Er ist einer der FAZ-Herausgeber und er betont, dass der Buchclub also nicht primär kommerzielle Interessen verfolge, sondern eher, dass man Interesse für den Literaturnewsletter der FAZ und das jeweilige Buch wecken möchte.
Wenn wir rezensieren, tun wir das natürlich in erster Linie aus dem Interesse unserem eigenen und dem Interesse unserer Leser, das wir da voraussetzen. Das scheint auch bei den ersten beiden Versuchen ganz gut funktioniert zu haben. Es gab also doch deutliche Aufmerksamkeit auf das Buch, Beteiligung an dieser Veranstaltung, Beteiligung auf diesen Webseiten. Und das andere sind dieses Leistungsangebot seitens des Verlags bei uns, die Anzeigen, seitens Thalia, die Buchhandlung. Damit haben wir jetzt als Redaktion geschäftlich gar nichts zu tun. Wir machen in diesem Sinne gar kein Geschäft, sondern versuchen eine Diskussion über ein Buch, das uns interessant scheint, anzustoßen.
Ja, und Kaube verweist darauf, dass man durchaus schon seit Jahrzehnten sich für den unabhängigen Buchhandel einsetzt und auch Titel aus kleinen Verlagen bespricht. Aber die ersten beiden Bücher des FAZ Thalia Clubs, also die stammten dann aus Verlagen der Penguin Random House Gruppe, also das ist einem der großen Häuser der Buchbranche. Und 65.000 Euro sollen pro Buch geflossen sein, berichtete die Süddeutsche Zeitung.
Das ist ja schon eine beträchtliche Summe.
Das ist auf jeden Fall eine beträchtliche Summe und dafür gab es halt Anzeigen in der FAZ und prominente Verkaufsflächen und Hinweise in den Thalia-Buchläden.
Ja, und das würde aber auch bedeuten, würde ich vermuten, dass kleinere Buchverlage da gar nicht reinkommen in so einen riesen Buchclub.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mal mit Volker Suhrmann gesprochen. Er ist Verleger des unabhängigen Satyr-Verlags in Berlin. Das ist ein ganz kleines Haus mit nur 8 bis 10 Titeln im Jahr, die sich satirisch mit der Welt auseinandersetzen. Auch die Satirikerin Sarah Bosetti hat hier schon einmal veröffentlicht. Und Suhrmann hat mir erzählt, dass die Summen, die die FAZ und Thalia für solch eine Kooperation fordern, für einen kleinen Verlag wie dem Satyr-Verlag jenseits aller Möglichkeiten wären. Also er wolle der FAZ nicht mangelnde Unabhängigkeit unterstellen, sagt aber...
Sagen wir so, sie sind sehr unabhängig im Feld derjenigen Verlage, die sich's leisten können. Also sie können zwischen all den großen Major-Verlagen dann halt Bücher auswählen, aber sie wissen ganz genau, dass wie andere Verlage da finanziell überhaupt nicht in der Lage sind, diese Sachen mitzumachen.
Ja, und FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube sagt, dass man darüber nachdenke, auch günstigere Kooperationen zu ermöglichen, damit eben auch kleinere Verlage angesprochen werden können. Kaube betont aber, dass die Auswahl der Bücher stets bei den Literaturredaktionen der FAZ und der FAS liegt und nicht bei Thalia oder gar den Verlagen, was in der Branche hier und da so angedeutet wurde, dass das so einen bestimmten Beigeschmack habe. Und Jürgen Kaube hat mir auch noch erzählt, dass man derzeit auch überlege, sogenannte Affiliate-Links auf der Website einzuführen, mit denen Leser und Leserinnen das jeweilige Buch gleich bestellen können. Dann will man aber mit dem unabhängigen Buchhandel kooperieren.
Also Affiliate-Links sind wahrscheinlich doch das neue heiße Ding. Michael Meyer über Verlage und ihre Nebengeschäfte. Und das war's für heute vom Medienmagazin. Und dann, ja, hören wir uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie's gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.